Widerhall.
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 Widerhall. Das Echolot für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Kultur im Freien Radio Salzkammergut.
Wir sprechen anlässlich des Equal Pay Days mit Marina Geisch, Professorin am Campus Hagenberg, über Förderprogramme für Frauen in technischen Berufen und mit welchen Geschlechterstereotypen Frauen noch immer auch in den sogenannten MINT-Berufen konfrontiert sind. Und wir bringen anlässlich der Arbeiterkammer Leistungsbilanz in Gmunden Interviews mit dem Bezirksstellenleiter Martin Gamsjäger und mit dem oberösterreichischen AK-Präsidenten Andreas Stangl auch über seine Einschätzungen von innenpolitischen Entwicklungen nach dem Scheitern der FPÖ-ÖVP-Koalitionsverhandlungen, etwa über die FPÖ-Regierungspläne, vor allem die Arbeiterschaft betreffend. Und herzlich willkommen beim Widerhall, sagt Jörg Stöger. Vergangene Woche am 13. Februar war der Equal Pay Day in Österreich. Bis zu jenem Tag haben Frauen hierzulande, rein rechnerisch betrachtet, gratis gearbeitet. Aktuell liegt nämlich die Einkommensdifferenz zwischen Männern und Frauen in Österreich bei 12,18% und das entspricht etwa 44 Arbeitstagen, die Frauen im Vergleich zu Männern nicht bezahlt bekommen, übrigens exklusive Teilzeitstellen und unbezahlte Arbeit. Das hat unter anderem auch mit den Branchen zu tun, in denen die Menschen beschäftigt sind. Wir widmen uns heute den MINT-Fächern, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik und der Frage nach Geschlechterstereotypen. Magdalena Stammler hat die FH-Professorin Martina Geisch vom Campus Hagenberg online zum Interview getroffen und nachgefragt nach Förderprogrammen für Frauen in technischen Berufen, nach Effekten wie der sogenannten Leaky Pipeline und welche politischen Strategien es für mehr Gleichberechtigung in Sachen Gehalt bräuchte.
Der Gender Pay Gap, der Einkommensunterschied zwischen Männern und Frauen, beträgt in Österreich derzeit 12,18%. Dabei herausgerechnet sind schon Teilzeitstellen und unbezahlte Arbeit. Würde man das nämlich mit einberechnen, wäre der prozentuelle Unterschied natürlich noch viel größer. Beim Einkommensunterschied spielen auch die Branchen eine entscheidende Rolle. Frauen sind nämlich häufiger in jenen Branchen beschäftigt, wo die Gehälter insgesamt geringer ausfallen als in anderen. Eine Branche, die immer wieder für Frauen und Mädchen beworben wird, das ist die Technik. Aufstiegschancen, Entwicklungsmöglichkeiten auch für Quereinsteigerinnen, höhere Gehälter, die sogenannten MINT-Fächer, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, die versprechen einiges. Wie sich das mit den Frauen in der Technik entwickelt und welche Effekte es zu beobachten gibt, darüber sprechen wir heute mit einer Expertin, die mir jetzt via Internet zugeschaltet ist. Martina Geisch forscht und lehrt an der Fachhochschule Oberösterreich und leitet am Standort Hagenberg den Bereich Diversity Management sowie den Studiengang Design of Digital Products. Hallo Martina Geisch, willkommen.
Hallo, danke schön für die Einladung.
Super, dass Sie sich Zeit genommen haben, danke. Frau Geisch, Sie beschäftigen sich in Ihrer Forschung und Lehre viel mit Diversitätsthemen und der Frage, was es braucht, um junge Frauen für Technik, für die MINT-Fächer zu begeistern. Aber fangen wir vielleicht mal mit dem Warum an. Warum braucht es denn überhaupt mehr Mädchen und junge Frauen in technischen Berufen?
Sehr gerne. Also ich glaube, ein Thema, das in der gesellschaftlichen Mitte angekommen ist, ist die künstliche Intelligenz. KI ist in aller Munde, wir nutzen die generative KI und wenn man sich dann anschaut, wer denn die KI gestaltet, wer denn die Technologie und die Tech-Konzerne voranbringt, dann sind das zu 80% oder über 80% Männer. Und ich denke mir, die digitale Zukunft geht uns alle an und deshalb ist es auch ganz, ganz wichtig, dass alle mitgestalten. Das war auch mit ein Grund, warum ich vor 2 oder 3 Jahren mittlerweile einen Studiengang entwickelt habe, der primär von Frauen und auch für die Interessenslagen für Frauen in der Informatik einsteht, um einfach mehr Mitgestaltung auf den Weg zu bringen.
Ist nicht okay, wenn man sich die Aufgaben aufteilt und sagt, vielleicht diese und jene Aufgaben übernehmen mehr Männer und andere Aufgaben übernehmen mehr Frauen?
Ja, das höre ich natürlich sehr oft. Man könnte sich halt jetzt überlegen, 50% der Weltbevölkerung machen Frauen aus, ja, und sie erbringen 65% der geleisteten Arbeit. Und sie verdienen circa 10% des gesamten Einkommens und besitzen 1% des Eigentums. Die Frage, ob das okay ist, lasse einfach diese Zahlen mal hier stehen.
Welche Hindernisse gibt es denn für Frauen und Mädchen beim Einschlagen eines technischen Berufswegs? Sie haben sich ja schon viel damit auseinandergesetzt. Was haben Sie da beobachtet?
Genau, also ich habe vor 2 Jahren die Mentality-Studie gemacht. Da habe ich 1500 junge Frauen befragt, warum sie denn in eine MINT-Ausbildung gehen oder warum eben auch nicht. Und da kamen ein paar Themen immer wieder zum Vorschein. Das eine ist das sogenannte Confidence Gap. Das heißt, Frauen oder Mädchen werden schon sehr früh sozialisiert in einer patriarchalen Weltordnung. Das heißt, Mädchen in ihren Spielen werden zu pflegerischen, erzieherischen, vielleicht auch feinmotorischen Tätigkeiten angeregt, während Buben sehr oft im Bereich der Technik und der Körperkraft sich austoben. Das führt natürlich dazu, dass Mädchen mit zunehmendem Alter dann auch unsicher werden, sich denn in technischen Berufen oder technischen Tätigkeiten auch wirklich entsprechend wohlzufühlen oder dort auch den Weg einzuschlagen. Und das ist der sogenannte Confidence Gap und der wird mit zunehmendem Alter größer und führt dazu, dass Frauen sich dann tatsächlich viel mehr für traditionell weibliche Berufe entscheiden, was dazu führt, dass sie dann eben bis zu 20% weniger verdienen.
Und wie verhält sich das? Sie haben jetzt schon gesagt, dass dieser Confidence Gap immer größer wird mit der Zeit, also mit dem Alter sozusagen. Wie ist das denn dann, wenn man zum Beispiel als Frau sich umqualifizieren lassen möchte, sagen wir eine Mutter Mitte 30, die draufgekommen ist, okay, der Beruf als Kindergärtnerin ist doch nicht erfüllend und eigentlich interessiert mich in Wirklichkeit die Technik.
Also ich glaube, in der heutigen Zeit sind diese Konzepte, und die heißen so neudeutsch Reskilling, Upskilling, Sideskilling, also dieses sogenannte lebenslange Lernen eigentlich ein Muss. Und wir wissen ja auch, durch die Automatisierung und durch also wirklich oft sehr repetitive Jobs, die man irgendwann einfach einsparen wird müssen oder vielleicht auch schon eingespart hat, dass dieses Konzept des lebenslangen Lernens eigentlich nicht aufhört, weder mit 30 noch mit 40 noch mit 50, auch nicht mit 60, sondern dass Menschen sich ständig irgendwo auch weitere Qualifikationen und Tätigkeiten auch aneignen müssen. Und ich in meinem Studiengang zum Beispiel habe mehr als die Hälfte der Frauen, die schon eine Ausbildung haben und sich eben jetzt umqualifizieren wollen oder müssen. Und viele werden da auch betreut im Sinne von Frauen in die Technik. Die machen vorher mal so einen Schnupperlehrgang, um auch die Ängste und diese Sorgen zu nehmen, ob sie denn so eine Ausbildung überhaupt schaffen. Und da haben wir versucht, Rahmenbedingungen zu ermöglichen, damit man sich, und das ist auch immer mein Saying, man will nicht die Einzige sein. Es braucht auch eigentlich so diese 30%-Marke, dieses Sense of Belonging, dieses Zugehörigkeitsgefühl, dass ich mich in einer neuen Ausbildungsstätte auch wohlfühle und nicht dort die Einzige bin, die da diesen Weg dann einschlägt.
Mhm. Das leitet gleich über in meine nächste Frage eigentlich. Wie ist denn das, was können denn Mentorings und Coachings leisten, wenn man daran denkt, dass man eben diese Ungerechtigkeit, wie Sie es ja schon eingangs auch mit den Zahlen sehr unterstrichen haben, beseitigen möchte?
Also es gibt so Hashtag Male Allyship. Ich weiß nicht, ob Sie das schon gehört haben. Es geht eigentlich ganz stark um diese aktive Unterstützung und die Solidarität von, wenn Sie so wollen, marginalisierten Gruppen, wobei Frauen mit 50% ja nicht marginalisiert wären, aber sehr oft eben in Branchen einsteigen, wo sie einfach ganz andere Gehaltsschemata vorfinden. Das heißt, Coaching oder Mentoring oder diese sogenannte Male Allyship ist deswegen so wichtig, weil man einfach als Gesellschaft gemeinsam die Welt ein Stück weit besser machen möchte, nämlich auch, und da möchte ich noch einmal eingangs zu dem zurückkommen, was ich gesagt habe, dass man diese digitale Zukunft gemeinsam gestaltet. Und sonst reproduziert man diese Stereotype, die sich halt in den 50er Jahren, 60er Jahren eingeschlichen haben mit traditionellen Genderrollen immer und immer weiter und verstärkt die. Und ich glaube, aus dieser Spirale sollten wir aussteigen.
Warum, glauben Sie, halten sich diese Stereotype und Vorurteile so stabil?
Ich denke, das ist eine ganz starke Sozialisierung. Es gibt ja natürlich Staaten, bei denen das ganz anders ist, wo Frauen 50% der MINT-Berufe auch ausmachen. Wir haben doch eine sehr patriarchale Weltordnung. Wir haben trotzdem Thema Kinderbetreuungsplätze, auch dieses Stereotype, lass doch die Frauen machen, was sie wollen. Also meine Erfahrung ist, dass manchmal es notwendig ist, Türen für Frauen einfach anders zu öffnen. Und wenn ich mir jetzt an meine eigene Schulkarriere zurückdenke, ich habe da gewisse Fächer und die gefallen mir und dann denke ich mir halt, ja, dann studiere ich halt Französisch und Englisch, das kenne ich ja schon. Und sehr oft sind eben diese IT-Fächer so gestaltet, dass sie einfach für Frauen nicht interessant sind oder auch die gesellschaftlichen Bilder, die zum Beispiel von MINT-Berufen gezeichnet werden, sind oft sehr verstaubt. Ja, also wenn man sich gerade die Informatik an die Informatik denkt, dann ist es eben so, die ist sehr kommunikativ, kollaborativ, man muss ganz viel zusammenarbeiten, oft in englischer Sprache, oft ganz viel interagieren mit Menschen und nicht nur, und so wird das Bild oft gezeichnet, im Keller vor einem Computer sitzend den ganzen Tag. Das ist alles nicht mehr zeitgemäß und einfach ein verstaubtes altes Bild.
Sie haben jetzt schon gesagt, aus Ihrer Erfahrung muss man Frauen die Türen anders öffnen. Wie haben Sie das genau gemeint?
Also ich habe tatsächlich in Hagenberg, und im Hagenberg ist ja neben der TU Wien die größte Ausbildungsstätte für IT-Berufe. Also wir haben mit 22 Studiengängen sind wir der Softwarepark im deutschsprachigen Raum. Und wenn man sich bei uns anschaut, dann haben wir natürlich sehr viele junge Männer, die zu uns kommen, traditionell oft auch von HTLen. Wir haben aber dann auch ganz stark den Anspruch, dass wir uns einfach öffnen. Und da habe ich vor 3 Jahren einen Studiengang konzipiert, auch basierend auf den Erfahrungen, die ich da oder den Findings, die ich in den Studienergebnissen habe, dass es einfach eine andere Zielgruppenansprache braucht. Frauen müssen anders angesprochen werden. Es braucht die sogenannten Role Models. Es will keine Frau die einzige im Studiengang sein. Das heißt, wenn man einfach auch, ich höre das ja oft, wenn Sie mir garantieren können, dass 30% mit mir Studierende auch so sind wie ich, ja, dann fühle ich mich dort in dem Umfeld auch wohl. Und das habe ich versucht. Ich habe in meinem Entwicklungsteam 70% Frauen, Tech-Frauen inkludiert, habe mir deren Erfahrungen angehört. Ich habe mir einfach versucht, den Studiengang etwas anders zu konzipieren, andere Inhalte, vielleicht ein projektbasiertes, interdisziplinäre Verschränkung. Das sind alles Themen, die Frauen, also generalistischer, breiter den Studiengang aufzumachen. Das sind alles Themen, die uns wichtig sind und die habe ich versucht, in den Studiengang zu gießen. Und der Erfolg gibt mir aktuell sehr recht. Ich habe 30 Plätze, ich habe 33 Studierende jetzt im ersten Semester, die angefangen haben, und davon sind 30 Frauen.
Und weil Sie das jetzt schon so hervorgehoben haben, dass niemand möchte gern die Einzige sein, sozusagen dieser Pionier. Vielleicht gibt es ja nicht so einen Pioniergeist unter den Frauen oder man fühlt sich unsicher. Worauf führen Sie das zurück?
Ich glaube, wissen Sie, es ist, ich kenne das selber auch in meiner beruflichen Welt. Es ist einfach, wir sind ja soziale Wesen und in diesem, wir gehören gern einer Gruppe an. Und natürlich bezieht sich das jetzt nicht nur auf Frauen, ich kann ja auch unterschiedliche Ethnien, egal was, man ist halt einfach gerne oder man ist einfach nicht gerne am Rand. Und dieses, wenn da 10 Leute sind und 3 sind weiblich oder 3 sind, haben auch Migrationshintergrund oder 3 haben auch Fluchterfahrung, dann bin ich nicht so alleine. Und dieses soziale Wesen, also ich sage immer, the privilege is invisible for those who have it. Und ich kenne das ganz oft auch von meinen Kollegen, die oft nicht verstehen, warum ich für gewisse Dinge so eintrete. Aber ich glaube, sie verstehen es nicht aus Böswilligkeit, sondern sie verstehen es einfach nicht, weil sie noch nie oder ganz selten in dieser Situation waren, dass sie so die einzigen sind, die in diesem Bereich dann da stehen und sich Dinge einfach erkämpfen müssen. Und das ist einfach schöner gemeinsam. Mhm.
Vielleicht gehen wir noch zu ein paar so Effekten oder Begriffen, die in dem Zusammenhang öfters mal genannt werden, nämlich zum Beispiel der Begriff Leaky Pipeline und der Matilda-Effekt, von denen ich im Zusammenhang mit Frauen in Tech-Berufen gelesen habe. Können Sie vielleicht die beiden näher erklären?
Also der Matilda-Effekt beschreibt die systematische Verdrängung und auch die Nichtanerkennung von Frauen in der Wissenschaft. Und sehr oft werden deren Leistungen männlichen Kollegen zugeschrieben. Ich denke da an die Marie Curie, die hat den Nobelpreis in Chemie und auch in Physik gewonnen und die hat 2-mal den Nobelpreis erhalten. Da gibt es ganz wenige Menschen, denen das gelungen ist. Und beim ersten Nobelpreis hat man der Marie Curie, die war da eigentlich nur ein Beiwagerl ihres Mannes. Es hat eben ihr Mann primär den Nobelpreis erhalten. Das ist ganz klassisch der Matilda-Effekt. Das heißt, Frauen werden da nicht anerkannt. Da gibt es auch die Hidden Figures. Das ist ein Film, der ganz klar aufzeigt, dass vor allem in den 60er Jahren die Mathematikerinnen, noch dazu waren es schwarze Mathematikerinnen, die da diese NASA-Berechnungen gemacht haben, die hat man einfach in einem Hinterzimmer gelassen und die haben so vor sich hingerechnet, man hat sie aber nicht ernst genommen. Und auch da gibt es, der Film zeigt das ganz gut auf, wie das, ja, wie ungerecht das eigentlich ist, und daher ist es ganz wichtig, auf solche Sachen zu schauen. Die Leaky Pipeline besagt, das ist der Prozess, bei dem Frauen oder eben auch andere unterrepräsentierte Gruppen, wenn Sie so wollen, auf verschiedenen Karrierestufen aus männlich dominierten Bereichen auslaufen. Ja, weil es fehlende Förderungen gibt oder weil die Frauen eben dann mit Betreuungsagenten zurückfallen. Also wir sehen jetzt zum Beispiel gerade, was Matura anlangt, dass es mehr Frauen gibt, die auch eine Hochschule beginnen, zum Teil auch ein Studium abschließen. Aber wenn es dann in der wissenschaftlichen Karriere weitergeht, in Richtung PhD, in Richtung Professur und so weiter, da gibt es dann einfach viel weniger Frauen, als es eigentlich in den unteren Stufen gibt. Das ist die Leaky Pipeline, das heißt, je höher man hinaufkommt, desto weniger Frauen gibt es.
Wie kann das sein, dass Frauen sich ihre Errungenschaften wegnehmen lassen, ihre Leistungen wegnehmen lassen? Womit hat das zu tun?
Ja, also das ist wirklich ein sehr trauriges Phänomen und es gibt jetzt gerade seit Covid gibt es in den sozialen Medien unterschiedliche Trends. Und ein Trend, der heißt Trad Wives, das sind die Traditional Wives. Und da gibt's einfach so Trends, die von jungen Frauen, von Mädchen, die aufzeigen, dass es ganz toll ist, dass man jetzt wieder so in den traditionellen Rollen ist und kocht und backt und so weiter. Und ich persönlich glaube, und die Forschung bestätigt es auch, dass es einfach in der aktuellen VUCA-Welt, in dieser Unsicherheit, VUCA steht für volatil, für unsicher, für komplex und für Ambiguität, also man kann einfach nichts mehr vorhersagen, und in dieser Welt braucht man, dürstet der Mensch ganz stark nach Sicherheit, und dieses Zurückfallen in diese traditionellen Rollen mag diese Sicherheit wieder suggerieren. Das heißt, mein Mann verdient, ich bin in dieser mir anvertrauten heimeligen Welt, da mache ich es mir kuschelig, da mache ich es mir schön, und diese ganze Unsicherheit prallt dann eigentlich wie eine Teflonpfanne von mir ab, und ich kann mich in diesen Kokon wieder glücklich schätzen. Und ich glaube, dass manche Frauen, und dieses Dread Wives Phänomen zeigt das ja auf, diese Sicherheit da drinnen ganz dringend benötigen.
Also dass man sich die nicht über den eigenen, nicht an die eigenen Grenzen zu gehen traut oder nicht das eigene Potenzial ausschöpfen traut, weil sowieso gesellschaftliche Unsicherheiten einen nicht regelkonformen Lebensstil schwieriger machen.
Ja, wenn Sie sich denken, wenn Sie die Komfortzone verlassen, die unmittelbare Zone nach der Komfortzone ist die Angst. Und viele Menschen treten da nicht raus, weil die Angst so groß ist, da rauszutreten. Nach der Angst kommt das Lernen und nach dem Lernen kommt der Wachstum. Und ich denke mir halt, es wäre so wichtig, dass Menschen eben, um sich weiterzuentwickeln in ihrer Persönlichkeit, in ihrer beruflichen Qualifikation, in was auch immer, aus dieser Komfortzone raustreten. Aber ich glaube, dass bei manchen Menschen die Angst so groß ist, dass sie da einfach bleiben wollen.
Jetzt einmal von der anderen Seite betrachtet, Frauen in die Technik klingt ja erst einmal nicht schlecht, so wie wir das jetzt auch besprochen haben, aber um Ungleichheiten insgesamt tatsächlich zu beseitigen, müsste man nicht vielleicht gleichzeitig auch die Männer zum Beispiel in die klassischen Care-Berufe, wo es natürlich einen viel höheren Frauenanteil gibt, locken? Was gibt es da für Hindernisse oder Effekte?
Ja, da gibt's gute Effekte. Das sind nämlich die sogenannten Asymmetrien. Also es gibt eigentlich zwei Aspekte. Es gibt die horizontale Segregation. Das heißt, dass Menschen in unterschiedlichen Berufen sind. Und diese horizontale Segregation könnte man eventuell auflösen, indem man auch Männer zum Beispiel in Care-Berufe oder in Pflegeberufe, in Gesundheitsberufe, vielleicht auch in die Lehrberufe mehr integriert. Das könnte dazu führen, dass Männer, wenn da mehr drinnen sind in diesen Branchen, das Gehaltsniveau anheben könnten. Ja, also mehr Männer in traditionellen weiblichen Berufen könnten zu höheren Einkommen führen. Das wäre ja sehr, sehr gut. Es gibt auch durchaus Überlegungen, diese Asymmetrien aufzubrechen. Aber ich glaube, das andere ist die vertikale Segregation. Das heißt, es fehlen einfach Frauen in Führungspositionen. Und da ist das Problem wieder, dass gerade dann, wenn es um Entscheidungen geht, das Ganze wieder von Männern entschieden wird. Und damit beißt sich die Katze in den Schwanz, weil Männer eben ganz einen anderen Blick auf dieses Thema haben. Und wenn Frauen Care-Beruf, also Care-Tätigkeiten übernehmen, die Aufteilung bezahlter und unbezahlter Arbeit ist ja sehr, sehr groß in Österreich, ist das vielleicht für viele auch durchaus praktisch.
Also es gibt die Profiteure von dieser Ungleichheit.
Ja, natürlich.
Sie haben jetzt gerade gesagt, mehr Männer in einer gewissen Branche könnten dafür sorgen, dass die Gehälter steigen. Nehmen wir jetzt zum Beispiel den Beruf der Kindergartenpädagogin. Des Kindergartenpädagogen, wenn es da mehr Männer gäbe, die würden dann dafür sorgen, dass die Gehälter steigen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, also da gibt es einige Studien, auch von internationale Studien, die einfach zeigen, dass natürlich die Lobbys stark natürlich auch dann von Männern auch getrieben werden und generell, dass das Lohnniveau dann da eben steigt. Gerade beim Kindergartenpädagogen haben wir natürlich auch das Problem, dass, da muss ich jetzt in die Bresche der Männer wieder springen, dass Männer natürlich sehr oft auch in einem Generalverdacht sind. Das ist oft ganz schwierig, wenn junge Männer sich für diesen Beruf entscheiden und da gibt es dann auch sehr viele gesellschaftliche Stereotype, wieso machst du das? Das ist ganz komisch. Und also es muss in beide Richtungen einfach ein Aufweichen dieser Geschlechterrollen geben, sowohl von typisch männlichen als auch bei typisch weiblichen Berufen. Ich glaube, diese Sozialisierung, wer jetzt mit welchen Tätigkeiten vertraut ist, das müsste in Österreich einfach stärker aufgeweicht werden.
Gibt es da auch einen politischen Auftrag?
Also ich denke mir, diese Herdprämie ist ja in aller Munde, wenn man jetzt sich denkt, man versucht wieder mit dieser, und ich weiß, es ist ein polemisches Wort, aber man versucht wieder Frauen primär zu Hause zu behalten, ist für mich ganz klar, dass es da natürlich eine größere Arbeits eine Altersarmut gibt für Frauen. Also das heißt, diese ganzen Themen, für die wir gekämpft haben, werden da wieder verwaschen. Und natürlich wäre der politische Auftrag, mehr Kinderbetreuungsplätze zu geben und natürlich dann ganz klar in der Sozialisierung. Und da gibt es natürlich viel tolle MINT-Initiativen, aber ganz klar, also den Frauen auch aufzuzeigen, dass es auch darum geht, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und das heißt auch, weniger abhängig zu sein, dann später von ihrem Partner und dann, damit sie dann nicht in die Altersarmut schlittern.
Sagt die FH-Professorin Martina Geisch, die am Campus Hagenberg das Diversity Management leitet und dort auch einen Informationsstudiengang begründet hat, der sich speziell an Frauen richtet. Magdalena Stammler hat sie zum Online-Interview getroffen. Mehr Informationen und die aktuellen Zahlen zum eingangs erwähnten Equal Pay Day gibt es auf equalpayday.at. Die Arbeiterkammer Oberösterreich hat vergangene Woche in Gmunden ihre Leistungsbilanz für 2024 präsentiert. Zur Situation im Bezirk Gmunden nimmt der Bezirksstellenleiter Martin Gamsjäger Stellung. Zuvor gibt es ein Gespräch mit dem Präsidenten der Oberösterreichischen Arbeiterkammer Andreas Stangl, indem ich ihn nicht nur nach den Leistungen der AK gefragt habe, sondern auch, wie Stangl nach dem Scheitern der FPÖ-ÖVP-Koalitionsverhandlungen die bekannt gewordenen Regierungspläne der FPÖ beurteilt, vor allem in Bezug auf deren Bedeutung und möglichen Auswirkungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
Ja, ich begrüße den Präsidenten der Arbeiterkammer Oberösterreich, Andreas Stangl. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Ja, danke für die Einladung. Bin natürlich gerne bereit, zu diesem Interview was zu sagen über die Arbeiterkammer.
Heute ist die Jahresbilanz der Arbeiterkammer hier in Gmunden präsentiert worden, beziehungsweise wird präsentiert. Es gab ein umfangreiches Angebot der Arbeiterkammer und es gab auch umfangreiche Hilfen, die geboten worden sind. Wenn man das jetzt einmal überblicksmäßig ansieht, kann man daraus schließen, mit welchen Problemstellungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im vergangenen Jahr besonders zu kämpfen hatten.
Ja, man muss einmal sagen, dass die Arbeiterkammer ja ihre Hauptleistungen neben der Interessensvertretung im Arbeitsrecht, Sozialrecht und Konsumentenschutz hat. Und 2024 geprägt war von dem zweiten Jahr der Rezession. Es gibt mehr Arbeitslose und wir haben natürlich auch die Situation, dass wir am Arbeitsmarkt eine erhöhte Jugendarbeitslosigkeit haben und die Menschen leiden noch immer unter der Teuerung. Die gute Nachricht ist, die Arbeiterkammer hat zugelegt, was den Vertrauensindex betrifft. Wir haben wieder 5 Punkte zugelegt. Wir sind die vertrauenswürdigste Interessenvertretung Österreichs. In Zahlen gegossen bedeutet das auch, dass wir über 132 Millionen Euro für die Mitglieder in Oberösterreich erzielen konnten und wir in Gmunden mehr als 15 Millionen Euro für unsere Mitglieder erreichen. Die großen Insolvenzen von KTM, Kicker, Liner sind bei dieser Summe noch nicht dabei, weil die Auszahlungen der Ansprüche erst im Jänner erfolgt sind und wir ja von der 24er Bilanz reden. Wichtig, insbesondere in Gmunden, ist, wir wollen wohnortnahe, arbeitsstättennahe Beratung anbieten. Die alte Bezirksstelle in der Arbeiterkammer in Gmunden ist ja in die Jahre gekommen. Wir reißen sie ab, wir bauen sie neu, um ein schönes Ambiente und gute Arbeitsbedingungen für unsere Kolleginnen und Kollegen zu haben, aber auch besonders für unsere Arbeiterkammermitglieder. Der Bezirk Gmunden ist ja recht groß, zeichnet sich natürlich auch aus, dass wir aus der Arbeiterkammer auch in Bad Ischl Sprechtage machen. Und der Sinn des Rechtsschutzes ist, dass die arbeitsrechtlichen Ansprüche bei unseren Mitgliedern freiwillig bezahlt werden, selbstverständlich bei ihnen landen. Leider ist das nicht oft so, also auch vielfach nicht so. Und daher sind wir das Korrektiv für die Wirtschaft. Und wenn ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin ihre arbeitsrechtlichen Ansprüche nicht bekommt, kann er sich hilfesuchend an die Arbeiterkammer wenden.
frage Sie jetzt nicht, wie es Ihnen geht nach dem Abbruch der Koalitionsverhandlungen von FPÖ und ÖVP, weil man ja auch nicht weiß, was in Zukunft auf Österreich und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer da diesbezüglich zukommt. Aber was bekannt geworden ist von den Plänen der FPÖ, wäre ja auch sehr einschneidend, auch gerade für die Arbeitskammer gewesen. Etwa auch die Kürzung oder dann Streichung der Kammerumlage, das wäre ja auch ein direkter Angriff. Wie geht man von Seiten der Arbeiterkammer mit diesem ja doch Bedrohungsszenario um?
Dieses Bedrohungsszenario besteht, seitdem die FPÖ im Wahlprogramm drinnen gehabt haben, dass die Arbeiterkammern freiwillig sein sollten und dass da Beitragskürzungen geben sollte. Weil die Frage ist eh ganz einfach, wer profitiert von einer geschwächten Arbeiterkammer? Es sind nicht die Arbeitnehmer, es sind alle die Menschen um ihre Ansprüche bringt. Die größte Gefahr, und das habe ich schon geschreckt, bei dem geleakten Verhandlungsprotokoll aus der letzten Woche, war es ja so, dass da drinnen gestanden ist, dass man aus der Kammer herausoptieren kann. Und das Herausoptieren aus der Kammer würde bedeuten, bei der Wirtschaftskammer, dass die Kollektivverträge nicht mehr allgemein verbindlich sind. Und Sie haben sicher gehört von dem Fall einer Kirchdorfer Gießerei, die alle Mitarbeiter beim Frühwarnsystem angemeldet haben. Und da haben die Mitarbeiter dann auf Teile ihrer Überzahlung über den Kollektivvertrag verzichtet. Wenn das ginge, was dort die FPÖ gefordert hat, würde das sogar heißen, dass einfach die Firma aus der Wirtschaftskammer austritt und dann der Kollektivvertrag, den man gilt. Und die ganzen Mindestnormen, die wir sie in der Zweiten Republik für die Arbeitnehmer erkämpft haben, mit einem Federstrich weg werden. Und meine Hoffnung ist, dass wir klar eine politische Mehrheit in der Mitte der Gesellschaft haben, denen bewusst ist, welchen Wert die Interessenvertretung auf beiden Seiten hat und was die Sozialpartnerschaft in der Zweiten Republik für Verdienste und den Wohlstand auch geleistet hat. Und es ist eine billige Polemik, die da von manchen an den Tag gelegt wird, weil aber drinnen steht dann, die Kammern haben einen Beitrag zur Finanzierung oder zur der Sanierung der Staatsfinanzen herzuführen. Und dann hätte ich mir das schon gerne angeschaut, was die Rechtsanwaltskammer, Notariatskammer, Apothekerkammer, was die alle dazu sagt, wenn immer nur wir das Feindbild sind, das kann ich mir nicht vorstellen. Also ab und zu schwingt natürlich auch mit, dass bei den Wahlen nicht gewinnen, also bei der Arbeiterkammer Wahlen nicht gewinnen, und wenn ich schon nicht gewinnt wird, dann muss ich sie schwächen. Also das kann nicht im Sinne sein. Aber jetzt zurück zu den Arbeitnehmern. Wir glauben, wir brauchen schnell eine handlungsfähige Bundesregierung. Wir haben ein Budgetdefizit, das gefährlich ist, auch für die Handlungsfähigkeit in der Republik. Wir haben Herausforderungen zu stemmen, was den Wirtschaftsstandort betrifft. Wir sind jetzt im dritten Jahr der Rezession. Es hilft nichts, jetzt mit dem Rasenmäher drüber zu fahren und dass die Arbeitnehmer noch mehr belastet werden. Die Arbeitnehmerinnen zahlen 80% des österreichischen Steueraufkommens und bekommen 60% zurück. Die Milliardäre, die Systemgewinnler aus der Krise, wie die Finanzwirtschaft, die jetzt Milliardengewinne hat, wehrt sie mit Händen und Füßen, dass sie auch einen Beitrag leisten. Das ist auch meines Erachtens nicht akzeptabel. Und wir brauchen eine handlungsfähige Bundesregierung, die Ausgewogenheit, eine Budgetsanierung macht, aber auch die Zukunft, Gestaltungsfähigkeit Österreichs nicht aufs Spiel setzt. Und wenn man sich anschaut, Österreich im Spannungsfeld eines Trumps und eines Putins, auf der einen Seite, da braucht man schon eine besonnene Bundesregierung, die darauf schaut, dass Österreich durch diese großen Wellen, die diese erzeugen, also politischen Verwerflungen, Zölle, Handlungshemmnisse, gestiegene Energiepreise, und da glaube ich, braucht man Besonnenheit und Regierungspolitik und ein Regierungsprogramm, die die Menschen mitnimmt, wo die Menschen verstehen, warum welche Änderungen gemacht werden, und natürlich ein Riesenbeitrag ist zum Leisten zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit.
Sie haben die Sozialpartnerschaft angesprochen. Wie ist da mittlerweile auch das Gesprächsklima zum Beispiel mit der Wirtschaftskammer? Ist das noch in einem Maße, wo wirklich gemeinsam an Problemstellungen gearbeitet werden oder sind da die Gräben zu groß?
Ja, wir beweisen tagtäglich, dass wir in der Sozialpartnerschaft können. Wir haben, glaube ich, letzte Woche gerade einen Abschluss in der Papierindustrie gemacht mit 2,9%, wo beide Seiten gesagt haben, wie handlungsfähig das sind. Wir haben bei der KTM-Insolvenz in einem Sozialpartnergipfel auf die Schnelle mit dem Land Oberösterreich erreichen können, dass 4,5 Millionen Euro in die aktive Arbeitsmarktpolitik gemacht werden. Wir machen gemeinsam, wird die Insolvenzstiftung und die KMU-Stiftung abgewickelt, wo man den Leuten, die jetzt da eigentlich Perspektiven brauchen, wo wir das machen können. Wir sind dabei, manche Jugendprojekte zu machen, um mehr Menschen für MINT-Berufe zu begeistern. Also das funktioniert. Nur es ist halt momentan ein bisschen Ausnahmezustand. Im März ist Wirtschaftskammerwahl und wir dürfen halt als Arbeiterkammer nicht jede Forderung, die sie momentan im Wahlkampf aufstellen, so ernst nehmen und auf die Goldwaage legen, weil wenn es manche Wirten gibt, die meinen, im Krankenstand sollte man sich einen Urlaub nehmen, dann müssen die ja darauf reagieren und müssen sagen, ja, zahlt vorher die Kofaktmittel zurück, was ihr zu viel gekriegt habt, und lasst einmal die Arbeit nehmen in Ruhe. Und ihr braucht euch nicht wundern, wenn ihr keine Beschäftigten habt, wenn solche Forderungen auch gerade von derer Branche kommen. Klar ist, dass da ab und zu überzogen wird und da eher retro-klassenkämpferische Kampfrhetorik an den Tag gelegt wird, aber da geht es auch darum, dass man dann besonnen bleibt und schaut, dass man miteinander was macht, weil die Herausforderungen sind ganz andere. Was hilft es, wenn die ganze Weltwirtschaft im Schwanken ist und wir beide, die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer, Riesenprobleme haben und wir hauen sich gegenseitig die Schellen ein. Dann reibt sich wer andere Hände. Es war viel gescheiter zu schauen, okay, wie können wir das Beste draus machen. Wir sind einmal ein Hochpreisland, die Lebenshaltungskosten sind hoch, Gott sei Dank somit auch ein Hochlohnland und haben keine Dumpinglöhne. Wir können nur im internationalen Wettbewerb bestehen über Qualifikation, Innovation und Leistungsfähigkeit, die die Arbeitnehmer erwirtschaften, das will ich mir gern vergessen. Und an dem müssen wir weiterarbeiten. Es wird mit einer Retropolitik wird's nicht gehen. Und ich glaube, wenn sie die vernünftigen Kräfte auf allen Seiten durchsetzen, kann man auch was gestalten.
Nochmal kurz zurück zu den bekannt gewordenen Forderungen der FPÖ für eine etwaige Regierungsbeteiligung. Die hätten massiv vor allem die weniger gut entlohnten Menschen getroffen, die ärmere Bevölkerung, auch arbeitslose, ältere Menschen. Was sind denn die Mindestanforderungen von Seiten der Arbeiterkammer im sozialen Bereich an eine etwaige neue Bundesregierung?
Also das Forderungsprogramm ist ganz klar, dass der Sozialstaat erhalten werden muss. Leute, die jahrzehntelang gearbeitet haben und auf Pension sind, sollen sie nicht bei einem Sozialmarkt anstellen müssen, damit sie ihre Lebenshaltungskosten umsetzen können. Die Eingriffe ins Pensionskonto, die dann eh schnell wieder dementiert wurden, indem ich dort die Inflationsrate aussetze, da haben sie eh gleich wieder zurückgerudert. Es ist ja auch so, dass da mangels Einbindung, muss man schon auch sagen, und Expertise im Sozialrecht, da öfters Forderungen draufstehen, die ja keinen Bestand haben, weil das einfach nur billige Polemik ist, die man da an den Tag legt. Es gibt auch die viel genannten Arbeitslosen in der Hängematte nicht, weil ein Arbeitsloser, der eine Arbeitsstättenaufnahme verweigert, obwohl sie dem entspricht, den strafen wir härter als wie Verkehrssünder. Dann wird für 6 Wochen alles genommen. Er kriegt kein Arbeitslosengeld, keine Notstandshilfe. Das haben wir bei Finanzvergehen in der Finanzwirtschaft nicht. Es dauert eh ewig, bis das die was Milliarden, den Staat und die Banken und alle anderen schädigen, bis das die zur Verantwortung sehen und sie sagen, wo jetzt erst der Hofbefehl ausgegangen werden ist. Und es gibt ja auch viele Verwerfungen, wenn ich alleine an die große Insolvenz in der Motorradindustrie denke, 2,3 Milliarden auf die Schnelle zu machen und ein halbes Jahr vorher 17 Millionen an Dividenden auszuschütten. Da gab es schon andere Sachen, wo man hinschauen muss, als wie das, dass man immer auf die Kleinsten schaut und auf die Schwächsten schaut, und wie kann ich das Leben von denen noch unattraktiver gestalten. Klar ist, wir müssen den Leuten helfen. Unterstützungsangebote fordern und fördern, um denen Möglichkeiten zu geben. Und was man auch nicht vergessen darf, wir haben viele, viele ältere Arbeitnehmer, die zu krank für die Arbeit, aber zu gesund für die Pension sind. Und wenn wir da arbeitsmarktpolitische Maßnahmen setzen, mit sozialökonomischen Betrieben oder diese in Betrieben eingliedern können, können wir es machen. Und was wir schon auch noch haben, ist dieses Teilzeit-Bashing. Dass man immer auf die Leute losgeht und sagt, die in Teilzeit sind. Schlecht ausgebaute Kinderbetreuung, zu wenig Kindergärten, zu wenig Horte, und dann den Eltern zu sagen, hey, besser, die Frau oder der Mann ist in Teilzeit und daher muss man zu einem Strafzahlen, ist schon ein Wahnsinn, weil das Geschäftsmodell, Beispiel im Handel, ist Teilzeit, damit es keine Überstundenzuschläge für mehr Leistungen zu zahlen haben. Und da frage ich mich teilweise schon, ob die Blinden von davor brennen.
Sagt der Präsident der Arbeiterkammer Oberösterreich Andreas Stangl im Gespräch am Rande der Präsentation der AK-Leistungsbilanz in Gmunden. Über die Situation im Bezirk informiert der Bezirksstellenleiter Martin Gamsjäger.
Ich begrüße den Arbeiterkammer-Bezirksstellenleiter von Gmunden, Martin Gamsjäger. Bei der heutigen Bilanzvorstellung ist schon ein bisschen auf die Zahlen des vergangenen Jahres eingegangen worden. Was waren denn jetzt für den Bezirk Gmunden die Auffälligkeiten?
Zu den Besonderheiten des letzten Jahres ist zu sagen, dass wir auch im letzten Jahr, was die Vorsprachen unserer Mitglieder betrifft, auf einem gleichbleibenden Niveau nachgefragt wurden. Wir haben insgesamt im Bezirk Gmunden über 7.600 Beratungen unserer Mitglieder durchgeführt. Das Bekenntnis zur Dezentralität, das auch der Präsident bereits angeführt hat, spiegelt sich auch wieder, dass wir im Bad Ischl einen Sprechtag für das innere Salzkammergut abhalten. Da haben wir in 49 Sprechtagen letztes Jahr insgesamt ca. 750 persönliche Beratungen durchgeführt. Das Jahr 2024 war gekennzeichnet auch dadurch, dass sich der erstrittene Betrag maßgeblich erhöht hat. Wir haben im letzten Jahr mehr als 15 Millionen Euro für die AK-Mitglieder erstritten. Das ist eine deutliche Steigerung von über 50% zum Vorjahr. Im Arbeitsrecht war es knapp über 1 Million Euro, die erstritten wurden. Im Sozialrecht, hier hauptsächlich bei den Themen Pensionen und Pflegegeld, waren es über 8 Millionen Euro. Und auch bei den insolventen Betrieben gab es eine deutliche Steigerung des Betrages, der hereingebracht wurde. Und allein bei den insolventen Betrieben waren es fast 6 Millionen Euro, die erstritten wurden.
Eine Neuerung, die auch Gmunden betrifft, ist der Neubau des Arbeiterkammergebäudes. Wie sieht da der derzeitige Stand aus?
Also das alte Gebäude ist ja in die Jahre gekommen. Nach über 70 Jahren war da der Neubau notwendig. Wir sind inzwischen schon im neuen Zwischenquartier eingezogen, in der ehemaligen Bezirksbauernkammer in Gmunden, in der Linzerstraße 42, und bieten hier das Angebot gleichbleibend an, wie auch in unserem ursprünglichen oder an unserem ursprünglichen Standort. Und geplant ist, dass wir das in den nächsten Wochen mit den Abrissarbeiten der alten Bezirksstelle begonnen wird. Die wird völlig geschliffen und dann ein zeitgemäßer Neubau errichtet. Und geplant ist, dass wir im Sommer 2026 zurück übersiedeln in unseren ursprünglichen Standort in der Herragstraße.
Die Angebote bleiben auch jetzt in dem Ausweichquartier alle gleich, oder?
Auch im Ausweichquartier werden alle Angebote wie bisher aufrechterhalten. Der Sprechtag in Bad Ischl bleibt aufrecht. Also für die Mitglieder ändert sich an und für sich nichts, außer dass wir vorübergehend für circa 1,5 Jahre am neuen oder am Ausweichstandort in der Linzerstraße zu finden sind.
der Bezirksstellenleiter Martin Gamsjäger zur AK-Leistungsbilanz und aktuellem im Bezirk Gmunden. Davor ein Gespräch mit dem oberösterreichischen AK-Präsidenten Andreas Stangl, in dem er auch zu innenpolitischen Entwicklungen Stellung bezogen hat, etwa zu den FPÖ-Plänen, die Arbeiterschaft betreffend und mit den AK-Forderungen an eine zukünftige Regierung. Ein Beitrag mit Unterstützung der Arbeiterkammer Oberösterreich. Das war der Widerhall, wie immer nachzuhören und herunterzuladen auf freiesradio.at. Im Namen des Teams verabschiedet sich Jörg Stöger. Sie hörten den Widerhall. Jeden Dienstag um 18 Uhr. Die Wiederholung jeweils Mittwoch um 10 und Donnerstag um 17 Uhr.